Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
Seid ihr Manager oder seid ihr Entwerfer?
Entwerfer.
Manager.
Lieber eine Fachjury oder lieber das breite Publikum?
Beides Publikum.
Beides.
Risiko oder Sicherheit?
Risiko.
Beides.
Architektur entsteht nicht im luftleeren Raum. Sie prägt Städte, Region, Identität und bleibt doch oft unsichtbar im öffentlichen Diskurs. Jürgen Grossmann, Architekt und Projektentwickler aus Kehl, will das ändern. Mit dem Badischen Architekturpreis hat er einen Wettbewerb initiiert, der Architektur bewusst aus der Fachblase holt, mit Publikumsvoting, hochkarätiger Jury, großer Gala und international bekannten Preisträgern wie Richard Meyer, Philipp Stark oder Tadao Ando. Was treibt jemanden an, privat einen Architekturpreis zu gründen? Welche Rolle spielt Öffentlichkeit für Baukultur? Und kann ein regionaler Preis tatsächlich etwas bewegen? Neben dem Badischen Architekturpreis sprechen wir, Dr. Uwe Bresan und Eva Herrmann, heute im Jung Talk Podcast über die unternehmerische Haltung hinter der Grossmann Group, über die Verbindung von Architektur, Innenarchitektur und Projektentwicklung und über das Weiterbauen im Bestand am Beispiel des Ehrenbad Resorts in Sasbach.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite, Mila und Jürgen. Ihr führt ein Architektur- und Innenarchitekturbüro, ihr entwickelt Projekte, ihr habt einen Architekturpreis initiiert. Fangen wir mal von ganz vorne an. Wie hat eigentlich alles begonnen? Ich glaube 1990, oder?
Ja, 1990 habe ich mein Diplom gemacht und eigentlich hat es schon viel früher begonnen. Eigentlich habe ich mit 15 Jahren eine Lehre als Bauzeichner gemacht und habe damals schon, sagen wir mal, die Architekturlinie eingeschlagen, das Zeichnen als Beruf. Und hatte dann ein großes Glück, dass ich keinen besonders netten Chef hatte. Und dann habe ich mir überlegt, bis 65 kann man das so nicht weitermachen. Und bin dann auf die Abendschule gegangen, habe praktisch die mittlere Reife parallel zur Ausbildung gemacht. Danach wieder aufs normale Gymnasium gegangen, nochmal 3 Jahre Abitur gemacht. Und dann habe ich in Karlsruhe und Paris studiert. Und 1990 habe ich mich selbstständig gemacht, habe 2 Unternehmen gegründet, nämlich ein Planungsbüro und ein Einrichtungshaus. Weil ich von Anfang an der Meinung war, dass Architektur und Innenarchitektur eigentlich gar keine Trennung erfahren sollten. Nach dem Studium habe ich mich sofort selbstständig gemacht. Einmal Angestellter von 15 bis 18 Jahre hat mir gereicht.
Und gab es einen Meilenstein, wo ihr sagt, das war der Aha-Moment? Also ein Projekt, wo man sagt, da kumulierte alles und da ist der Plan aufgegangen.
1990 kam die Selbstständigkeit. Architekturbüro und Interior Design, also Inneneinrichtungsgeschäft, dann Möbelhandel. Dann kam 1991 der nächste Möbelhandel und 1993 der nächste Möbelhandel, also 3 verschiedene Standorte. Das hat nicht funktioniert, weil die Standorte, die funktioniert haben, das war nur der, wo ich war und die andere, ich konnte es nicht multiplizieren. Da war ein Irrweg, weil ich war am Schluss plötzlich nur noch Möbelhändler und habe mich mit offener Posteliste und so Themen auseinandersetzen müssen. Und habe dann zum 4.4.96 das Ganze beendet. Ich habe gesagt, ich mache nie mehr was mit Möbel, nur noch Architektur. Und habe dann 6 Wochen später ein neues Möbelgeschäft eröffnet, weil ich einfach so viel Kunden hatte, die gesagt haben, Mensch, mach das doch wieder weiter an einem Standort, du machst doch das so gut. Ja. 1998 bin ich nach Abu Dhabi und Dubai, habe dort für die königliche Familie gearbeitet bis 2001. Dann war ich wieder hier mehr unterwegs bis 2005, dann nochmal in Abu Dhabi und Dubai bis 2008. Und hier hatte ich einen Kunde aus Heidelberg, der war Projektentwickler und für den hatte ich sehr viel Bestandsimmobilie renoviert. So als Architekt zu meiner Zeit hat man erklärt, dass man die Welt verbessert und mit Geld und so hat man eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Im Studium hat man das ausgespart und ich habe auch nie verstanden, wie das Geschäft funktioniert, das Projektentwicklungsgeschäft. Und dann gibt's schon, das war für mich in meinem Leben, glaube ich, einer der wesentlichen Aspekte. Im Jahr 2003 wollte ich mein eigenes Büro in Kehl haben, also eine Immobilie, wo ich mein Büro reinmache, weil ich immer jeden Tag hin und her fahren musste. Und den Kehler Bahnhof hat mir dann die Wirtschaftsförderin gezeigt, hat gesagt, hier können Sie Ihr Büro reinmachen. Ich sage, jawohl, ja, hier sind 400 Quadratmeter. Am nächsten Tag, das war ein reiner Zufall, war ich bei der Deutschen Bahn. Dann hing da ein Plan an der Wand, der Bahnhof Kehl. Und dann habe ich gesagt, ich habe gehört, ihr verkauft das an die Stadt. Nö, an die Stadt verkaufen wir nicht. Da sage ich, ja, warum nicht? Ja, die Stadt hat kein Geld mehr, die kann das nicht kaufen. Dann habe ich gesagt, ja, wollt ihr verkaufen? Ja doch, wir würden schon ganz gern verkaufen. Dann habe ich gesagt, okay, dann kaufe ich den. So kam es dann, das war einer der ersten Bahnhöfe, die nach wie vor noch von der Deutschen Bahn auch benutzt werden. Also wir haben dann Reisebüro und alles drin. Die Bahn ist sozusagen jetzt wieder bei mir. Und dann habe ich den Bahnhof gekauft, damals mit 2400 Quadratmeter, 2000 Quadratmeter Leerstand. Und heute hat er 5500 Quadratmeter, also wir haben immer angebaut, umgebaut, erhöht und so weiter. Und ist immer gut vermietet. Und das war mein Einstieg ins Projektentwicklungsgeschäft. Da habe ich dann verstanden, wie das Ganze funktioniert. Und deshalb machen wir heute praktisch drei Sachen. Wir machen nach wie vor Projektentwicklung und eigene Investments, eben Architektur und Interior Design. Der Möbelhandel, den haben wir weitgehend zurückgedrängt.
Und dann kam irgendwann Mila mit dazu.
Genau.
Gibt es da auch ein Meilenstein-Projekt?
Ja, wir haben damals vor 13 oder 14 Jahren das Villa Erlenbad, das ist ein Nebengebäude vom Kloster Erlenbad. Das haben wir damals gekauft und geplant und umgebaut zusammen. Das war so unser erstes Projekt als Paar. Also wir sitzen jetzt hier im Kloster Erlenbad. Das ist wiederum unser letztes Projekt bis jetzt als Paar. Und dazwischen gab es noch ein paar schöne Sachen, die wir gemacht haben. Aber irgendwie ist Erlenbad schon sehr wichtig für beide.
Tatsächlich, also das erste Projekt ist auch das aktuelle Projekt.
Genau.
Obwohl das erste 13 Jahre her ist, ja.
Genau. Ja.
Gibt es eine Arbeitsteilung zwischen euch? Also ich meine, es scheint ja funktioniert zu haben, das erste Projekt. Ihr seid immer noch am Zusammenarbeiten und ein Paar.
Ich glaube, dass ich meine Sachen mache und er sich nicht so sehr einmischt. Und er macht seine und da mische ich mich auch nicht ein. Und so funktioniert es eigentlich ganz gut.
Und du bist dann eher für die Innenarchitektur zuständig, zumindest von deiner Biografie?
Ich mache jetzt seit 6 Jahren bei uns im Unternehmen die Innenarchitektur. Das habe ich schon immer gern gemacht. Eigentlich bin ich Hochbauarchitekt, wie Jürgen auch, aber ich beschäftige mich gern mit Innenraum, mit Innenarchitektur. Und vor 6 Jahren haben wir gedacht, vielleicht mache ich das dann einfach betont. Und das mache ich tatsächlich und ich mache es gern. Wobei ich auch Architektur mache, immer noch gern. Das ist auch keine klare Trennung dazwischen. Das eine gehört zum anderen dazu.
Das merkt man ja auch, das sagt ihr ja auch bei euch auf der Website. Und ihr habt ja auch einen Slogan, der heißt der Beyond Architecture. Das würde das ja auch eigentlich implizieren, ne? Dass man nicht immer nur in Kategorien denkt, sondern dass man immer das große Ganze auch anders sehen kann.
Absolut, ja. So sind auch unsere Projekte aufgestellt. Und so ist auch unsere Ausrichtung für die Zukunft. Also es geht uns nicht mehr darum, viel zu machen, sondern die Dinge, die wir machen, möchten wir gute Dinge machen, die nachhaltig sind, die sinnvoll sind. Also gerade jetzt, was Investments angeht, sehen wir hauptsächlich mit Bestandsgebäude, weil unter ökologische Gesichtspunkte gibt es gar nichts Besseres, wie Bestand zu erhalten.
Wir haben schon am Anfang gefragt, Risiko oder Sicherheit, da wart ihr noch ein bisschen unentschlossen in euren Reaktionen. Deswegen von mir die Frage, wer geht gern ins Risiko und wer schaut zuerst auf die Excel-Tabellen von euch?
Bis jetzt waren wir uns eigentlich immer sehr einig. Also wir sind gar nicht so unterschiedlich, was das betrifft. Es gibt Sachen, die der ganze Welt als Risiko einstuft und wir zwei denken einfach, das ist toll und das ist absolut super Projekt und dann machen wir es. Und da sagen viele Banker, Freunde, Kollegen, das ist absoluter Selbstmord. Und wir finden aber beide, dass das gut ist und dann machen wir es. Und meistens ist es ja auch gut, beziehungsweise bis jetzt war es immer gut.
Außenstehende halten mich für extrem risikobewusst. Ja, die glauben, der Typ ist total durchgeknallt. Ich persönlich würde sogar sagen, ich bin manchmal ängstlich. Ja. Das glaubt mir aber keiner, wenn ich sage. Aber ich bin ängstlich, ich drehe mich 3-mal rum, ich drehe die Sache 5-mal durch den Wolf. Ich sage immer, wenn ich eigentlich zu der Bank gehe und mit denen spreche, dann bin ich schon ziemlich sicher, dass es gut funktioniert. Ich würde nie was tun, wo ich Bedenken habe, dass es funktioniert. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich Phasen in einem Projekt, wo du kannst nicht alles 100% wasserdicht vorher machen. Das funktioniert nicht. Also du gehst immer ein gewisses Risiko ein. Und wenn es Deutschland ganz schlecht geht, wird es uns auch schlecht gehen. Aber so weit will man ja nicht denken. Und was wir machen, ist immer überlegt, ja.
Aber das hört sich auch ein bisschen an, dass ihr euch von Intuition leiten lässt, ne?
Ja. Also wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann frage ich meine Frau, die sagt mir dann, was ihr Bauch sagt. Und das stimmt meistens.
Ist doch eigentlich schön, genau. Wenn man weiß, dass man sich auf das Gefühl verlassen kann, dann ist es doch ein guter Indikator, neben den Zahlen.
Das ist so, ja. Absolut, ja. Ganz genau.
Wir haben es gerade schon angeschnitten, quasi auch aus eurer Historie heraus, das Erlenbad. Vielleicht nehmt ihr unsere Zuhörer und Zuhörerinnen einmal kurz mit. Was ist das Erlenbad? Welche Historie verbindet ihr mit dem Gebäude oder mit dem Gelände?
Ja, ganz gerne. Das Erlenbad ist ein franziskanisches Frauenkloster, der ziemlich genau vor 100 Jahren von einer bekannten Franziskanerin erbaut wurde. 100 Jahre war das Schulungszentrum auch für jüngere Schwestern. Und im Ersten und im Zweiten Weltkrieg hat das Kloster auch zu militärischen Nutzungen, wurde das ein bisschen umgebaut. Später sind die Schwestern wieder eingezogen. Also das hat schon so 100-jährige, sehr bewegte Geschichte. Letztendlich ist es eher ein Schloss von außen, also sehr fürstlich gebaut, kann man sagen, des Haus Gottes. Und vor 14 Jahren haben wir ein kleineres Nebengebäude gekauft und umgebaut. Wir haben es sehr gemocht, sehr genossen. Das wurde auch zu einem sehr guten Projekt. Die Menschen nehmen das sehr gut an, was am Ende ein Projekt zwischen schlechtem Projekt und gutem Projekt ausmacht. Und deswegen haben wir einfach geduldig gewartet, bis die Nonnen irgendwann das Mutterhaus verkaufen wollten, haben uns dann mit anderen Kandidaten auch beworben und haben uns Gott sei Dank auch erwerben können. Und dann war halt für uns große Schwierigkeit, was man aus dieser 8000 Quadratmeter denkmalgeschütztes Gebäude macht.
Das Areal sind ungefähr 80.000 Quadratmeter Grundstück. Da ist ein großer Wald mit dabei mit 35.000 Quadratmeter, wo die Schwestern früher im Sommer, wenn es heiß war, ein bisschen im kühlen Wald spazieren laufen konnte. Es ist auch noch die ursprüngliche Quelle mit dabei, die Erlenbadquelle. Die hat aber keine weitere Bedeutung. Ist auch nicht direkt am Erlenbad dran, sondern 2-3 Kilometer weg, aber habe ich damals mit erworben. Und wir haben uns damit beschäftigt und irgendwann haben wir gesagt, ja, wir machen da jetzt eine Linie um alles drumherum und entwickeln da ein ganzes Resort raus. Und wie gesagt, der erste Abschnitt, der war 2012, 13, genau. Und dieses kleine Haus, wo die Mila gerade gesagt hat, so klein ist es gar nicht. Es hat immerhin 30 Wohnungen, ein Friseur, eine Kaffeerösterei, Physiotherapie und ein kleines Fitnessstudio ist da im Haus. Und eigentlich von Anfang an hat sich das gut dargestellt. Wir sind hier sozusagen auf dem Land. Die Gemeinde ist klein, 4000 Einwohner. Aber wir sind 10 Minuten von der A5 weg. Also das heißt, wir hängen sozusagen an einer der wichtigsten Adern in Deutschland. Und auf die andere Seite brauchen wir ungefähr 15 Minuten, dann sind wir im Schwarzwald. Das heißt, es ist eigentlich eine Top-Lage. Wir brauchen ungefähr 30 Minuten nach Straßburg und ungefähr 30 Minuten nach Baden-Baden. Also es ist eigentlich eine der schönsten Gegenden im Nordschwarzwald. Gut, das große Kloster hat selbst 8.500 Quadratmeter Nettofläche. Nettofläche heißt für mich vermietbare Fläche. Die reale Fläche mit Flure und so weiter und Nebenflächen sind um die 13.000 Quadratmeter. Es war natürlich nicht einfach, da ein Konzept zu finden, wo über die 13.000 Quadratmeter funktioniert. Wir haben uns dann entschlossen und haben gesagt, wir machen zum einen Ferienapartments, hochwertige. Das haben wir auch gemacht. Wir haben 47 Ferienapartments, Apartmentgröße von 40 Quadratmeter bis 280 Quadratmeter und machen dazu noch 35 Seniorenwohnungen. Dann haben wir, damit die Senioren natürlich optimal versorgt sind, im Haus noch einen Arzt, also wir haben einen Dermatologe im Haus, wir haben einen Psychologe im Haus, wir haben einen Neurologe im Haus, wir kriegen noch einen Kardiologe dazu. Wir haben 2 Heilpraktikerinnen, wir haben eine Logopädin, wir haben eine Fußpflege, wir haben Kosmetik. Also wir sind eigentlich schon fast ein kleines medizinisches Zentrum. Wir haben ein Top-Restaurant noch dabei. Und wir haben natürlich unsere Eventkirche, die ein wunderschöner Raum ist für Veranstaltungen. Dann gibt's noch einen Kindergarten, den die Gemeinde betreibt. Es sind insgesamt 21 Unternehmen, die hier sich in der letzten 2 Jahre angesiedelt haben.
Die Frage, die sich für mich sofort anschließt, ist, das sind ja alles Nutzungen, die überlegt man sich nicht vorher. Das ist ja dann auch wie eine Fügung, ne, dass die Puzzlestückchen zusammenkommen. Wie locker und offen geht man damit um, dass sich das auch erst entwickeln muss? Wie viel Risiko ist dabei? Und was war eigentlich auch planerisch dann am komplexesten? Weil ihr habt ja mit einem Bestand zu tun, da kann ja wahrscheinlich gar nicht überall was eingebaut werden.
Du hast vollkommen recht, das Ganze ist ein Prozess. Was das Bauen angeht und den Umgang mit der Bausubstanz, ist für uns Standard. Also das können wir, das machen wir ja schon lange. was das Thema Seniorenresidenz angeht oder Ferienwohnung, da sind wir eigentlich auch Anfänger und arbeiten uns dann halt stückweise vor, suchen uns Partner, die was davon verstehen. Also es ist ja auch eine Systematik, die man halt hat, oder? Es gibt Menschen, die reden nie mit anderen, weil sie alles selber am besten können. Wir sind eher so strukturiert, dass wir sagen, wir holen uns Leute dazu, die viel von dem verstehen, was sie machen. Das ist ein Prozess, wo auch mal Irrwege dabei sind, ganz klar. Geht man manchmal einen Schritt vor und zwei zurück. Das ist so. Gerade jetzt zum Beispiel, wenn du Ärzte suchst, das ist ja super schwierig. Und das Ganze ist auch, wie bei allen anderen Dingen auch, aller Anfang ist schwer. Ja, wenn du anfängst, ist es super, super schwierig. Und dann hast du hier noch eine Baustelle. Da laufen die Leute auf der Baustelle rum, die können sich das überhaupt nicht vorstellen. Ich sehe das alles schon, wie es fertig ist und bin voll begeistert. Und die Kunden, die sagen, ja, wir kommen noch mal im Jahr und gucken dann weiter. Ja. Und ja, es braucht ein wirtschaftlicher Background. Also als Anfänger würde ich nicht dazu raten, so ein Projekt zu machen.
Auch ein guter Tipp.
Und man braucht auch Kapital, brauchen wir auch einigermaßen Luft, ja.
Wir haben auch super Glück, dass wir diesen Beruf haben, was wir haben, weil wir natürlich alles hier dreimal umgeplant haben. Wenn du jetzt das alles fremd solltest, dann würdest du schon daran, glaube ich, scheitern. Aber wir planen einfach weiter, planen um, machen Varianten, bis das irgendwann passt. Es steckt sehr viel Zeit drin.
Was übrigens absolutes Thema ist, wir sind ja im Außenbereich, baurechtlich. Das heißt, hier gibt es keinen Bebauungsplan. Das heißt, alles, was wir hier tun, müssen wir im Bauantrag stellen. Und jedes Mal muss die Gemeinde sagen, ja, ist in Ordnung. Das machen die auch, das funktioniert gut. Wir haben ein tolles Verhältnis mit der Gemeinde. Aber wir haben Bauanträge gestellt. Bevor die genehmigt waren, haben wir schon den Nachtrag zum Bauantrag gestellt. Ja, und haben es verändert. Ich glaube, ich habe hier 15 oder 20 Bauanträge gestellt. Das ist mühsam. Und die sagen auch manchmal, in jeder Gemeinderatssitzung seid ihr auf dem Tisch. Es wäre mir lieber, ich könnte einen Bauantrag stellen, das wäre auch preiswerter. Ja, und dann ist es auch zum Beispiel brandschutztechnisch, das ist ein Problem. Da haben wir aber auch Top-Leute am Start. Wir müssen praktisch ja immer stückweise einen Brandschutz machen und der muss dann am Schluss in einem Gesamtkonzept stehen. Also das ist nicht ganz so einfach, deshalb sage ich, also das Projekt wäre sicherlich für Anfänger ungeeignet.
Für das Interior Design ist es ja eine wahnsinnig schöne Aufgabe. Wann hat man schon mal diese Räume, also quasi so die Architektur, die Stuckdecken, die historische Substanz, dann diese Geschichte eines Klosters. Also wenn man da keine tollen Geschichten erzählen kann, auch im Raum. Also das ist doch die Traumaufgabe, Mila, oder?
Ja, absolut. Ich bin total verliebt in diesem Kloster und ich kann auch sehr gut erzählen, tatsächlich. Und wenn ich eine Führung mache, das kann man zwischen halbe Stunde und drei Tage ausdehnen. Es ist wunderschön. Was soll ich sagen? Es ist einfach schön. Das war einfach eine wahnsinnig tolle Bausubstanz. Ich blühe hier richtig auf. Ich muss gar nicht so viel machen. Es ist schon bereits so schön, dass es mich dazu nicht groß braucht. Ich will es nur jetzt sicher in die nächsten 100 Jahre bringen. Es ist auch ein bisschen mal unsere Aufgabe. Wir haben es jetzt wirklich so viel erhalten, wie wir konnten. Ich habe tonnenweise alte Bücher auf Altdeutsch, unlesbare religiöse Bibliothek geerbt von den Nonnen. Und das alles muss jetzt hier auch wieder als Deko irgendwo im Haus. Selbst das habe ich versucht zu erhalten. So ging es hier mit allem. Ja, wir haben alle Leuchten, alle Wandverkleidungen, alle Türen, alle Bodenbeläge, die erhaltenswert waren. Wir haben wirklich alles erhalten und haben es nur so ein kleines bisschen für die Zukunft vorbereitet und modernisiert.
Das finde ich gerade einen total schönen Einwand. Ich habe das geerbt. Also ich meine, das sagt doch auch schon aus, wie man mit Bestand umgeht.
Gott hat mir echt ein Geschenk auf den Schoß gelegt mit diesem Kloster und so sehe ich es tatsächlich. Es ist ein Geschenk.
Jetzt kommen wir mal zum Badischen Architekturpreis. Das ist ein Geschenk für andere.
Eine Besonderheit, ein privat initiierter Architekturpreis, hinter dem kein Industrieunternehmen steckt, hinter dem auch keine öffentliche Hand steckt. Wie kam es dazu?
Architektur ist mein Leben. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe mit 15 Jahren damit angefangen. Und mich stört es, dass in der Öffentlichkeit Architektur eigentlich viel zu kurz kommt. Meistens stehen Berichte in der Zeitung, wenn es zu teuer geworden ist. Aber ansonsten ist es eher im Hintergrund und ich finde, dass Architektur extrem wichtig ist und glaube, dass man da einfach auch mehr dafür tun muss. Das war so die eine Grundhaltung, also dass es mir einfach darum geht, für Architektur was zu tun. Und das Zweite, warum der spezielle Badische Architekturpreis in seiner Ausprägung, in seiner Grundidee, ist eben anders wie die klassischen Architekturpreise. Und bei denen stört mich das, dass die oft so von Professor zu Professor sind, ja, oder von BDA-Kollege zu BDA-Kollege. Also das ist mir alles zu rein intellektuell und zu sehr im Architektenmilieu verortet. Und ich habe mir überlegt, ich finde es eigentlich schade und ich hätte gerne einen Architekturpreis, wo die Bevölkerung eingebunden ist, weil die lebt ja mit der Architektur. Das war so die Grundidee. Also das funktioniert so, dass wir den Preis ausschreiben. Es geht es dann übrigens los, glaube ich, im März. Dann kann da jeder einreichen, was er für gut findet.
Nicht nur die Architekten und Architektinnen selbst, sondern
die Bevölkerung. Ja, auch der Papa, der sagt, sein Sohn hat eine wundervolle Baumhaus gebaut, er ist der Meinung, es braucht einen Architekturpreis, der darf das einreichen. Wir haben da tatsächlich weit über 200 Einreichungen beim letzten Mal, was eigentlich extrem viel ist. Und dann gibt's eine Jury und die Jury, die ist extrem gut besetzt. Das macht mir auch so viel Freude. Wir haben da Ben van Berkel, UN-Studio am Start, Hadi Teherani aus Hamburg, Schleich, Bergermann und Partner, hier die besten Statiker der Welt, würde ich mal sagen. Ippolito aus Stuttgart, Top-Namen der deutschen Architekturszene, sind da mit am Start. Dann treffen die eine Vorauswahl, das geht elektronisch. Und die 100 besten Arbeiten, die werden dann ausgedruckt, aufgezogen auf Karton. Und dann gibt's eine Jury-Sitzung, die kommen dann alle zusammen. Und die Jury macht dann praktisch eine Bewertung. Macht ein dritter, zweiter, erster Preis für sich. Das ist aber noch inoffiziell. Und dann in der Webseite kann dann die Bevölkerung ihr Voting abgeben.
Und danach wird dann die Reihenfolge bestimmt von 1, 2 und 3.
Ganz genau. So ist praktisch die Bevölkerung eingebunden, sowohl in der Auswahl der Arbeiten, was überhaupt zur Debatte steht, aber auch nachher bei der Bewertung, was denn wirklich die beste Architektur ist. Am Anfang war das natürlich auch schwer, ja, da haben so die Architekten gesagt, nee, was ist jetzt das für ein Preis, da machen wir natürlich nicht mit der. Mittlerweile, die Qualität der Einreichungen, die werden immer besser, es sind absolute Top-Projekte mit am Start. Und was mir wichtig ist, unsere Sponsoren, die brauchen wir natürlich auch, weil das Ganze ist ganz schön aufwendig. Wir machen dann immer ein Sponsorenessen, einen Abend vor der Jury-Sitzung und dann kommen die Jury und die Sponsoren zusammen und da geht's mir darum, dass da gute Gespräche sind, ein gutes Netzwerk entsteht, übrigens auch Freundschaften entstehen. Wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, das ist schon wie eine kleine Community, ja.
Toll. Und ich habe gelesen, ihr habt 20.000 Menschen aus der Region, die sich beim letzten Mal an diesem Voting auch beteiligt haben.
Ja.
Das ist ja irre, wenn man das vergleicht. Gibt ja sonst nicht viel Öffentlichkeit oder breite Öffentlichkeit tatsächlich für die Architekturpreise.
Und deswegen, weil sich das so gut entwickelt hat, wissen wir, dass wir auf einem guten Weg sind und möchten bald Badab noch erweitern, dass es nicht nur Baden, sondern Baden-Württemberg einreichen kann. Und es wird am Ende, ja, einfach wachsen.
Genau. Also es hat ein Potenzial.
Und ihr macht noch etwas anders als andere Preise, die ja oft dann auch Preisverleihungen, du hast gerade gesagt, wie in so einer Blase stattfinden, der eine Architekt gibt dem anderen Architekten einen Preis. Ihr macht das quasi als festliche Gala. Auch das ist, glaube ich, etwas, was nicht alle Preise so auszeichnet.
Da hast du vollkommen recht. Die meisten Architekturpreise gibt es irgendwie ein trockenes Brezel und irgendein schlechter Wein dazu. Das ist mir schon ein paar Mal so gegangen, wo ich bei so Preisverleihungen war, wo ich gesagt habe, meine Güte, das könnte man jetzt auch noch Butter aufs Brezel drauf machen.
Ja, am Ende des Tages feiern wir wirklich was. Das sind große Leistungen, große architektonische Leistungen. Ich weiß jetzt nicht, ob viele darüber nachgedacht haben, aber so wie wir heute bauen, das, was jeder einzelne von uns als Planer baut, das bleibt dann gut 200-300 Jahre stehen, nachdem es uns nicht mehr gibt. Es ist ein großer, verantwortungsvoller Prozess mit zum Teil tolle Ergebnisse. Leider gibt es auch nicht so tolle Ergebnisse, aber wir verleihen ja Preise für die guten Ergebnisse und das ist tatsächlich eine große Leistung und die darf man auch dementsprechend ganz schön und festlich feiern, finde ich.
Ich habe von in der Ankündigung schon gesprochen, es gibt auch immer einen international bekannten Preisträger. Richard Meyer, Philipp Stark, Tadao Ando die letzten Jahre. Die müssen etwas im Badischen gebaut haben.
Ja.
Genau. Der Preis heißt All-Stars Award. Das sind nur Architekten zugelassen, praktisch internationale Architekten, die in Baden gebaut haben. Und der Philipp Steig hat es bekommen für dieses Gebäude von Dora Witt in Hornberg. Tadao Ando für das Gebäude von Weißenburger in Karlsruhe. Und der Richard Meyer für eines der tollsten Projekte hier überhaupt, das Bodda-Museum in Baden-Baden. Und das war natürlich auch schön. Der Philipp Steig, der hat uns ein Video geschickt. Das ist ja ein total lustiger Typ. Ja. Also sensationelles Video, war richtig toll. Tadao Ando auch. Und Richard Meyer haben wir zwei besucht in New York. Das war natürlich auch sensationell. Ja. Haben ihm den Preis dort übergeben und er hat sich total gefreut. Und ist eine schöne Geschichte, auch für uns natürlich. Ein besonderer Moment, das ist ja klar.
Und damit ist es ja eigentlich nicht nur ein kulturelles Projekt, sondern auch ein Stück weit ein politisches Projekt, weil es die Region auch total stärkt, ne? Es wird erstmal sichtbar, was dort alles passiert, was vielleicht sonst auch unsichtbar bleibt.
Absolut. Das war ja mein Anliegen, dass man einfach über Architektur spricht und speziell über Architektur bei uns in der Region. Wir haben ja auch gute Architektur. Und wie gesagt, der nächste Schritt, den wir jetzt machen, ist, dass wir eine Kategorie dieses Jahr haben, wo Württemberger Architektur zulässig ist.
In den nächsten Jahren ist dann nach oben keine Grenze mehr offen.
Genau. Es macht Spaß. Und was auch Spaß macht, ist, dass wir tolle Sponsoren haben. Gerade wie Jung zum Beispiel. Und da bin ich irre stolz drauf, dass wir einfach euer Interesse dafür wecken konnten und dass ihr da jetzt dabei seid. Wir haben wirklich einige ganz große Hersteller mit am Start. Holcim zum Beispiel, weltgrößter Zementhersteller und. Macht Spaß, aber es ist auch wirklich aufwendig. Also du brauchst viel Zeit dafür.
Damit schließen wir immer quasi ein bisschen diesen Podcast ab, dass wir noch so eine persönliche Frage aus diesem Gespräch rausnehmen. Eva darf die Frage an Mila stellen und vorher stelle ich noch die Frage an Jürgen. Wenn du die freie Wahl hättest und die Leute würden kommen, wen würdest du denn gern mal als Preisträger beim Badischen Architekturpreis begrüßen wollen?
Foster?
Foster?
Mhm.
Also Mila, du hast dein Traumprojekt schon gefunden, aber deswegen haben wir immer eine andere Ausweichfrage, eine schöne Frage. Dead or Alive, mit welcher Person würdest du gerne mal einen Tag im Leben tauschen?
Ich bin wirklich super zufrieden mit meinem Leben. Ich würde gar nicht tauschen gern. Tatsächlich bin ich einfach gerne ich.
Total schön. Also selten haben wir so offene, ehrliche Leute im Podcast gehabt, die einfach uns mitnehmen in ihre Welt, die sehr groß ist oder wo sehr viel passiert. Wir freuen uns auf alles, das was kommt. Wir freuen uns auf den nächsten Badischen Architekturpreis und werden sehr genau beobachten, wer dort alles einreicht oder was alles zum Voting ist. Dann sage ich an dieser Stelle vielen herzlichen Dank für eure Zeit, eure Inspiration. Bis zur nächsten Folge der Jung Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.